ARD Sounds.
Auf dem Pausenhof ist es gerade ziemlich ruhig. Ein paar Spieler sind auf dem Fußballplatz. Ich marschiere gerade nebendran vorbei, wo viele Punkte auf den Asphalt gemalt sind. Und zwischen den Punkten, das sind griechische Buchstaben. Und zum Glück ist der Levin neben mir, der ist nämlich in der Q13 und der kennt sich aus mit griechischen Buchstaben, ich nämlich gar nicht.
Also ein paar kennen wir wahrscheinlich aus der Physik, auch die Zahl Pi kennen wir aus Mathematik und so weiter.
Du stehst auf dem Pi drauf, das schaut aus ein bisschen wie ein Tempeleingang eigentlich, oder? Wie so zwei Säulen und ein Strich drüber. So. Das Alpha ist ja tatsächlich wie ein A, nur dass es oben und unten so ein bisschen unterbrochen ist.
Genau, und es ist ein bisschen schwungvoller, ne? Es sieht ein bisschen aus wie so ein Fisch, den man im Kindergarten malt. Ist doch so, oder?
Neben mir steht auch der Jasper. In der 5. Klasse, also weist euer Pausenhof eigentlich schon darauf hin, in was für eine Schule befinden wir uns?
Im Landstern-Gymnasium. Und das Besondere an der Schule ist, dass hier auch die Sprachen Griechisch und Latein gelehrt werden.
Jesper hat recht. Es ist in der Tat etwas Besonderes, das Melanchthon-Gymnasium, das er seit einem halben Jahr besucht. Denn in Bayern gibt es zwar knapp 50 Schulen mit humanistischem Zweig, aber nur 4, die ausschließlich humanistisch sind. Das Wilhelms- und das Maximilians-Gymnasium in München, das Friderizianum in Erlangen und das Melanchthon in Nürnberg. Es ist das älteste Gymnasium Deutschlands. Hier wird ab der 5. Klasse Latein, ab der 6. Englisch und ab der 8. Altgriechisch gelernt.
Es gibt in eurem Pausenhof auch einige Schilder mit Sprüchen.
Wir treten die Sprüche sozusagen mit Füßen, weil die sind ja im Boden angelassen. Das sind so Metallplaketten, urhumanistisch.
Dann suchen wir uns doch mal einen urhumanistischen raus. Von Melanchthon selber. Wie schön, das passt doch gut.
Wir haben erst einen lateinischen und dann die Übersetzung. Das finde ich eigentlich ganz schön nett von denen, oder?
Ich bin sehr erleichtert, dass es übersetzt wurde. Ich hatte kein Griechisch, Latein hätte ich gehabt, aber ich hätte es nicht mehr gewusst. Ich würde mal vorschlagen, der Jüngere darf es auf Deutsch machen und du liest es uns dann auf Latein vor.
Die Jugend richtig zu bilden ist etwas mehr als Troja zu erobern.
Juventutem recte formare plus est quam epugnare Trojam.
Also es hört sich auf jeden Fall sehr gewichtig an. Würdet ihr dem zustimmen, dass, wenn man die Jugend bilden will, es ja noch mehr ist, als Troja zu erobern?
Es hängt davon ab, wie schwer es war, Troja zu erobern.
Vielleicht ist es aber auch schwer, euch zu bilden, euch Schülerinnen und Schüler.
Bei mir ist es in Mathe so, genau.
Chairete o mathetai.
Chairo didaskale.
Griechischunterricht an diesem Mittwochmittag in der 8b.
Was heißt Parecho?
Lehrerin Hella Beiche zeigt Folien, auf denen altgriechische Sätze stehen, die ich als Einzige im Klassenzimmer nicht entziffern kann. Denn obwohl die Jugendlichen erst seit einem halben Jahr griechische Buchstaben lernen, sind sie gut dabei. Altgriechisch ist wie Latein eine sogenannte tote Sprache, also eine, die von niemandem mehr im Alltag gesprochen wird. Warum also lernt man das heutzutage noch?
Also zum Beispiel mein Vater sagt, damit man die alten Texte im Original übersetzen kann, da denke ich mir halt auch manchmal, ja, warum sollte ich das machen?
Ja, aber ich finde es trotzdem spannend zu wissen, wie die früher geredet haben.
Wegen meinen Eltern. Die wollten einfach, dass ich diese Sprache lerne. Am Anfang ist es leicht, aber ich glaube, mit der Zeit wird es schwerer.
Ich finde es einfach spannend auch, dass wir nicht nur die Sprache lernen, sondern auch über die Geschichte des alten Griechenlands lernen. Mit den Göttern finde ich sehr interessant. Die ganzen Zeus-Geschichten, zum Beispiel die mit der Medusa, fand ich cool.
Cool fand das einst wohl auch Hella Beiche. Sie war schon als Schülerin am Melanchthon und freut sich, dass sie an ihre alte Schule als Lehrerin zurückkehren konnte. Natürlich ist sie begeistert von ihrem Fach. Ob es nicht altmodisch sei, frage ich. Nein, zeitlos, antwortet sie.
Da geht es meistens um irgendwelche zentralen Fragestellungen, die vor 2000 Jahren relevant waren, aber heute eigentlich auch noch. Also jetzt bringe ich vielleicht doch mal ein konkretes Beispiel. Gerne wird erzählt die Geschichte von dem sehr reichen und sehr mächtigen König Krösus, der gerne eine Bestätigung hätte, dass er der glücklichste Mensch auf der Welt ist. Und diese Bestätigung möchte er haben von einem sehr berühmten Mann aus Athen, der hieß Solon. Der war ein Politiker und für seine Weisheit eben berühmt. Der gibt ihm aber die Bestätigung nicht, sondern sagt, nee, also Krösus, du bist nicht der glücklichste Mensch auf der Welt, nur weil du reich und mächtig bist, sondern da gehören andere Dinge dazu, zum Beispiel, dass man sich sozial engagiert, dass man eine Familie hat, gesund ist. Und das ist jetzt für uns der Anlass, mit den Schülern halt auch drüber zu reden, dass sie sich überlegen in ihrem eigenen Leben, was ist mir wichtig? Muss ich einen Beruf erlernen, wo ich möglichst viel Geld verdiene, um ganz reich zu werden? Oder lege ich da meine Schwerpunkte anders?
Fragt man ältere Schülerinnen und Schüler, erzählen sie von einer Welt, die sich da öffnet. Von den alten Geschichten und Mythen.
Also wir haben jetzt zum Beispiel im Lateinunterricht letztens auch dann Parallelen zu gerade der Regierung von Trump ziehen können und haben dann da verschiedene Theorien auch drüber besprochen. Und es wird nicht nur über die alten Zeiten geredet, also so ist es nicht.
Gerade unsere Staatsform ist ja die Demokratie, hoffentlich bleibt das so. Und Demokratia kommt ja aus dem Griechischen, Demos das Volk und Kratos die Macht. Ob philosophisch, kulturell, die Musik. Es gibt so viel, was aus dem Griechischen kommt und was total wichtig für uns ist.
Dass man in andere Zeiten schauen kann, sich in andere Menschen hineinversetzen kann, ihre Perspektiven verstehen. Und das ist im Kern für mich Humanismus.
Dr. Christoph Reichert ist Direktor dieses ältesten Gymnasiums in Deutschland. Mit einem Augenzwinkern kommentiert er den Exotenstatus seiner Schule und spricht von einer Schicksalsgemeinschaft, die er mit den Direktoren der drei anderen humanistischen Gymnasien in Bayern teile.
Kommunikationssprache, also das sind natürlich eher die modernen Fremdsprachen, das ist klar. Wir sprechen dann immer von Reflexionssprachen, also dass man einfach dadurch besser verstehen kann, wie Sprache überhaupt funktioniert. Also wie wird ein Satz aufgebaut, wie setzt sich das zusammen?
Ich glaube Latein und Griechisch, wo man nicht auf Anhieb alles versteht, sondern sich hinein vertiefen muss. Das gibt einem eine sehr wichtige Fähigkeit, vielleicht auch Politiker, wenn die da was sagen, dass man genau zuhört und sich überlegt, was hat er denn da eigentlich gesagt und warum hat er das gesagt? Das finde ich wichtig.
Ja, also so kritisches Bewusstsein, Quellenanalyse, Fake News eben als solche erkennen.
Wir wollen den Kindern Wissen vermitteln, Bildung vermitteln, aber eben auch sie zu, ja, wie soll ich sagen, guten Menschen erziehen, ihnen bei der Persönlichkeitsentwicklung helfen, dass sie auch anderen Menschen gegenüber Menschlichkeit zeigen.
Die Erziehung und Bildung des Charakters hat auch Philipp Melanchthon im Kopf, als er vor 500 Jahren von der Stadt Nürnberg gebeten wird, diese Schule ins Leben zu rufen.
Das war die Überlegung, dass man zwischen den Lateinschulen, die es eben an mehreren Klösterstandorten gab, und der Universität praktisch so eine Art Zwischenglied braucht.
Am 23. Mai 1526 wird die obere Schule bei St. Ägidien feierlich eröffnet. Der Name kommt vom ehemaligen Ägidienkloster, in dessen Räumen die Schule ursprünglich untergebracht ist. Die Patriziersöhne der Stadt, und nur um die Söhne geht es im 16. Jahrhundert, reisen jetzt nicht mehr nach Italien, um von den Alten, den Uralten, zu lernen. Fundierte Kenntnisse in Latein sind eine Selbstverständlichkeit und Voraussetzung für den Besuch der Schule, die den Weg bereiten für die Aufnahme an der Universität. Melanchthons Eröffnungsrede ist natürlich auf Latein. In laudem nove scole, zum Lob der neuen Schule also. Freundlicherweise hat sie ein Schuldirektor einmal ins Deutsche übersetzt.
Denn da die Sitten der Völker notwendigerweise dann in Barbarei entarten, wenn sie nicht durch die Literatur und die Wissenschaften zu Sittlichkeit, Menschlichkeit und Frömmigkeit angetrieben und angeleitet werden, so ist von euch eben dadurch vortrefflich und weise gehandelt worden, dass ihr in eure Stadt die angesehenen Wissenschaften, die Ernährerinnen aller Tugenden gerufen habt und darauf bedacht seid, sie nach Kräften zu schützen und zu bewahren.
Die Wissenschaften als die Ernährerinnen aller Tugenden. Ein Appell, damals so wichtig wie heute. Eintauchen in längst vergangene Zeiten. Es riecht nach altem Papier in einem Raum voller Regale. Wenn es nach Cornelia Henschler-Ilk geht, ist hier im Erdgeschoss in einem Winkel des Hauses das Herzstück des Melanchthon-Gymnasiums. 33 Jahre lang war hier ihr Reich. Die Bibliothekarin freut sich, nach 3 Jahren in Rente ihr Baby mal wieder zu sehen. Sie schaut sich prüfend um an ihrem ehemaligen Arbeitsplatz und rückt ein paar Bücher gerade. Ganz hinten ist noch einmal eine Tür.
Das sind die ganz alten Schätze. Wir müssen noch eins. Dann kommen wir zum Ursprung der Bibliothek.
Hier gibt es wertvolle, jahrhundertealte Handschriften und Bücher, schwer wie Backsteine. In Pergament oder Leder gebunden erzählen sie Geschichte, auch die Geschichte dieser Schule. Eine Bibliothek wie diese haben nicht viele Schulen. Im 16. Jahrhundert wird sie eingerichtet, 55 Jahre nach Melanchthons Eröffnungsrede. Mit, wie sollte es anders sein in jener Zeit, einer Bibel.
Sehen Sie?
Das ist so ein ockerbraun-gelber Einband. Die ist so groß wie ungefähr mein Arm bis zum Ellbogen.
Das ist ein Pergamenteinband, der geprägt ist.
Sie fahren da ganz zärtlich auch drüber über diese Prägung.
Genau, und das hat der Stifter machen lassen, 1581.
Und die Schule ist ja 1526 gegründet.
Das erste humanistische Gymnasium in Deutschland ist ein Baustein der großen Bildungsreform im 16. Jahrhundert. Diese ist eng an die Reformation ab 1517 geknüpft. Ein neues Schulkonzept mit Schwerpunkt auf Sprachen und Wissenschaften entsteht, eine Art protestantische Antwort auf die katholischen Jesuitenschulen. Auch wenn Bildung weiterhin eng verbunden ist mit religiöser Erziehung, wollen Martin Luther und Philipp Melanchthon sie nicht allein der Kirche überlassen, sondern die Fürsten und den Staat mit in die Verantwortung nehmen. Ziel ist eine Bildung für alle, angefangen bei der Alphabetisierung. Denn jeder Christ soll in der Lage sein, die Bibel selber lesen zu können. Auf dem Stundenplan der höheren Schule stehen
Dialektik und Rhetorik, lateinische Klassiker und eigenes Dichten, Griechisch, Mathematik, Musik und Religion.
Der Schulbesuch ist kostenlos. Für eine Lehranstalt im 16. Jahrhundert alles andere als selbstverständlich. Auch Talentierte, die weniger betucht sind, bekommen so die Möglichkeit einer umfassenden Schulbildung. Es ist eine Zeit des Aufbruchs. Manche Klöster, bis dato Schulträger, werden geschlossen. Die Reformation stellt nicht nur den Glauben auf den Kopf, sie verändert auch den Lebensalltag. An der Spitze der Reformation Luther und sein Freund Melanchthon. Melanchthon kommt 1497 auf die Welt. Mit 21 ist er bereits Griechischprofessor an der Universität Wittenberg. Genau, der Wirkungsstätte von Martin Luther. Als Theologe und Pädagoge wird der Humanist Melanchthon Kopf der neuen Bildungsreform, entwirft Lehrbücher, Lehrpläne und Schulordnungen und erarbeitet sich so den Titel Lehrer Deutschlands. Natürlich nicht zu banal auf Deutsch, sondern, wie es sich für die Humanisten gehört, auf Latein. Präzeptor Germaniae. Er hilft vielen Städten, Schulen zu gründen. So auch Nürnberg. Und weil es sich mit leerem Magen schwierig denken lässt, werden im November 1525 bei Rebhuhn, Pistazien und Lebkuchen, so verrät es eine Bewirtungsrechnung, die Pläne für das Egidianum geschmiedet.
Gibt es denn von Melanchthon auch noch Originale hier drinnen?
Also Originale nicht, aber gedruckte Werke. Das ist eine Gesamtausgabe von Melanchthons Werken.
28 Bände.
Ja. Hier gibt's mal, sehen wir gerade, ja, eine deutsche Überschrift. Wie reimt sich das?
Da merkt man schon. Also das Humanistische ist ja auch immer gewesen Sprache, Sprache, Sprache. Weil es geht ja auch um Rhetorik, es geht ja auch um Dichten können und so, ne?
Ja, das ist das eine. Und Melanchthon hat ja die Naturwissenschaften mit eingeschlossen. Ja? Astronomie, Astrologie, Mathematik gehörte dazu. Nee, es sind sogar fast 1000 Seiten.
Pro Band.
Und ich habe eigentlich immer zu den Kindern gesagt, überlegt bitte, dieser Mann hat ja nur mit Hand geschrieben. Der hat das nicht diktiert, der hat mit Hand geschrieben. Und er war gleichzeitig Professor in Wittenberg und hat Unterricht gegeben. Also dieser Mann hat nichts anderes gemacht als gearbeitet. Und wahrscheinlich bei Kerzenlicht oder Ölfunzel, was es damals gab.
Von Vergebung der Sünden und wie der Mensch für Gott gerecht werde. Es ist ja doch immer der Glaube auch mit dabei.
Er hat ja bei der Übersetzung der Bibel Luther geholfen. Und ich glaube ja, er hat viel mehr in die Übersetzung an Arbeit hineingesteckt, als wir wissen.
Cornelia Henschler-Ilk geht, ganz Bibliothekarin, auf in den Geschichten der Bücher und hat manchen Schüler angesteckt mit ihrer Leidenschaft.
Bei uns galt die Maßgabe, trockene Hände saubere Hände und dann kann man die Bücher auch mal anfassen. Und ich glaube, das war fast das Wichtigste. Auch die Kinder mal das Gewicht, denen das Buch in die Hand zu drücken und zu sehen, wie schwer ist das, mit was haben die sich früher rumgeschlagen. Und das war eigentlich, das hat sie dann doch schon fasziniert. Damals gab es noch CDs, habe ich gesagt, überlegt, wie alt ist das Buch? Wir sind bei knapp 500 Jahren oder mittlerweile fast 500 Jahre. Eine CD, wird die in 500 Jahren noch existieren? Wahrscheinlich nicht mehr. Und das sind wir ja jetzt schon. Wer kann noch CDs abspielen?
Als sie am Melanchthon als Bibliothekarin anfängt, hat sie mit humanistischer Bildung noch nicht viel am Hut. Aber Cornelia Henschler-Ilk fuchst sich rein ins Thema und interpretiert humanistisch auf ihre ganz eigene Weise.
Für mich eigentlich so, habe ich versucht, den Kindern mal ein bisschen einen Schutzraum vielleicht auch außerhalb ihrer Klasse zu geben. Oder Kinder, die vielleicht nicht so aus diesen gut betuchten Vierteln kommen, ein bisschen zu schützen. Ja. Und in der Bibliothek war eben der Ort der Ruhe oder wo sie sich erholen konnten, wo sie von Ärgernissen sich entspannen konnten. Das war so mein Ziel. Die größeren Jungs, die durften dann hier auch mal mit den Sitzkissen gegeneinander boxen, weil sie mir zu sehr auf den Nerv ging, damit sie sich entspannen. Das haben sie gemacht und danach waren es eigentlich die nettesten Schüler.
Ein Stockwerk über der Bibliothek ist das Direktorat. Ein herrschaftlich anmutendes Büro, seit 2 Jahren das Reich von Christoph Reichardt. Alte Schränke, hohe Wände und ein moderner Sitzungstisch, den 8 Stühle umrunden. Über dem Schreibtisch mit dem Computer Porträts von Melanchthon und Hegel. Wie arbeitet es sich unter den strengen Blicken der Vorgänger?
Ja, dass man natürlich da in einer ganz klangvollen Reihe steht, das ist unbenommen so. Aber da würde ich jetzt für mich nicht in Anspruch nehmen, dass ich mich jetzt da von anderen Schulleitern aus Nürnberg oder so unterscheide.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel wird 1808 Direktor der Schule. Bildung zu Freiheit und selbstständigem Denken sind die Leitprinzipien, die der Philosoph im Unterricht vertritt. Er heiratet in Nürnberg Marie von Tucher und erhofft sich vergebens von der Stelle als Schulleiter eine Besserung seiner finanziellen Schwierigkeiten. Er muss sehr geklagt haben über den damals verwahrlosten Zustand des Ägidien-Gymnasiums. Sobald ihn der Ruf der Universität Heidelberg ereilt, eilt er davon. Die Schule steht damals an einem anderen Ort, am Nürnberger Ägidienberg, daher auch Ägidianum genannt. Später hat sie ihren Sitz in der Universitätsstadt der Region. Und der heißt damals nicht Erlangen oder Nürnberg, sondern Altdorf. In das heutige Gebäude in der Sulzbacher Straße im Nordosten Nürnbergs zieht die Schule erst 1911. In die neuen Räume gehen weiterhin nur Schüler. Erst 1924 treten 2 Mädchen ein, Töchter eines Oberstudienrates und späteren Direktors. 2 Jahre später sind es dann 8 Schülerinnen, die zum Turnen allerdings ins benachbarte Mädchenlyzeum ausweichen müssen. Die ersten Lehrerinnen werden erst 1956 eingestellt, nach der dunkelsten Zeit Deutschlands. Die zu erzählen, auch das gehört zu einer Chronik von 500 Jahren Schulgeschichte dazu, findet Schulleiter Reichardt.
Die Nazi-Diktatur, wo wir auch jetzt in unserem Jubiläumsjahr sagen müssen, da müssen wir jetzt aber schon noch mal genauer hinschauen, ist es denn wirklich jetzt so gewesen, dass die humanistischen Ideale dieser Zeit auch standgehalten haben? Und da muss man natürlich schon einige Fragezeichen dahinter setzen. Ja? Also dass eben auch an unserer Schule da einige dieser Ideologie natürlich auch verfallen waren dann und wir also da jetzt nicht sagen können, ne? Das war dann hier irgendwie der klassische Hort des Widerstands.
Inhumane Züge auf dem humanistischen Gymnasium. Heute gibt es knapp 600 Melanchthonianer, wie sie sich nennen. Sie kommen morgens um 8 durch eine imposante Eingangshalle, vorbei an einem Nebeneinander von Kunstwerken ehemaliger und Kunst aus der Entstehungszeit des Gebäudes, zum Beispiel einer Büste Melanchthons.
Direkter Eingangsbereich ist ja schon irgendwie riesig, hohe Decken, auch mit diesen ganzen so Statuen, die überall rumstehen und diese ganzen Bilder und Gemälde. Und das hat natürlich trotzdem alles sehr viel Geschichte dann alles, was man eben jetzt so im Lauf der Schulzeit dann so rausfindet und erzählt bekommt. Und das ist schon cool.
Wer 86 Stufen hochschnauft und im 3. Stock landet, kommt vorbei an Orchester- und Chorraum, vorbei an kleinen Übungszimmern und hinein ins Radiozimmer, durch eine braune Holztür voller Plakate. Eines zeigt das Emblem der Schule, eine Eule. Dass dieses Tier für Weisheit steht, hat natürlich seine Wurzeln in der griechischen Antike. Hier hat die Eule Kopfhörer auf und ein Mikrofon in der Hand.
Ja, weiß ich nicht, wir hoffen, weil Witt sitzt auch schon da, scharrt mit den Fufen. Und
drinnen besprechen die Radioleute ihre nächsten Beiträge mit Lehrer Markus Spangel. Der hat den Kurs 2007 gegründet und hat eine mal mehr, mal weniger große Schülerschar von der 5. Klasse bis zum Abitur. Meist wird jahrgangsstufenübergreifend an den Beiträgen gearbeitet. Aufnahmen mit schuleigenen Rekordern, Interviewtechniken, Reportagen, Schneidearbeiten und die Frage, wie erzählt man eine gute Geschichte? Am Ende entstehen Hörstücke, die durch die Lautsprecheranlage der ganzen Schule vorgespielt und bei Wettbewerben wie Turn-On vom Bayerischen Rundfunk eingereicht werden.
Radio Phil.
Philipp Melanchthon hätte es geliebt.
Radio Phil heißt das Schulradio, in Anlehnung an Philipp Melanchthon. Auch wenn der 427 Jahre vor der ersten deutschen Radioausstrahlung 1923 geboren wurde. Bei aller Berufung auf die Antike in diesem humanistischen Gymnasium ein gar nicht so antiker Kurs.
Hier ist cool. Ich mag es, zu schneiden.
Das ist einfach aufzunehmen und man lernt ja auch dadurch was.
Dass man von null bis zu einem komplett fertigen Beitrag, den man dann vielleicht auch bei einem Wettbewerb oder so einreicht, so viel Erfahrung sammeln kann.
Geschichten zu erzählen, einzutauchen in neue Themen und andere Sichtweisen, das macht mir am meisten Spaß im Radio.
Am allerliebsten gehe ich nach draußen zu den Menschen und interviewe die. Das finde ich total cool, weil man geht ja total aus seiner Komfortzone raus. Und das ist eine total spannende Erfahrung, da kriegt man ganz tolle Geschichten irgendwie mit.
Der Trip nach München zum BR, wo wir in die Studios durften und uns das alles mal anschauen durften, das war schon sehr beeindruckend.
Ist halt dieses Hallo, mein Name ist Linda, ein bisschen zu spät.
Seit 12 Jahren entsteht in den Radioräumen ein Audioguide, den die Schule auf ihrer Webseite als bayernweit einzigartig anpreist. Bei einem virtuellen Spaziergang ist es jetzt möglich, die Schule akustisch zu erleben. Die Radiokursler haben dabei ihre Schule neu entdeckt. Auch den Ruheraum der Lehrkräfte.
Frage, wieso gibt es hier eine Tafel in einem Ruheraum?
Und die Biologiesammlung.
Eingelegte Fische, Amphibien, Reptilien.
Sogar eine Flasche im Getränkeautomaten erwacht zum Leben.
Oh, jetzt geht's los. Eine Hand. Das kitzelt. Wow, was ist das für ein Ort? So viele Kinder.
Den Audioguide schenken die Radioleute ihrem Gymnasium zum 500. Geburtstag. Die Schule erzählt aus ihrer Perspektive. Neben Geschenken gibt es noch viele gute Wünsche für das älteste Gymnasium Deutschlands.
Dass es so bleibt, aber dass es sich auch in gewissen Aspekten weiterentwickelt, zum Beispiel Barrierefreiheit. Unser Aufzug, der ist noch immer nicht da, obwohl der versprochen wurde. Und ich würde mir wünschen, dass wir noch ein bisschen offener werden als Schule. Wir haben ein bisschen das Image, eine sehr elitäre Schule zu sein.
Dass die Schule offen bleibt für neue Ideen, aber dass halt einfach irgendwie dieses Gefühl der Familie nicht verloren geht. Das wünsche ich, glaube ich, am meisten.
Happy Birthday, MGM!
Na, das geht ja wohl standesgemäßer auf Latein, oder?
Gratulamus tibi, Melanchthon Gymnasium!